Der Agrarmarkt-Podcast.
Im heutigen Agrarmarkt-Podcast diskutieren wir den aktuellen USDA-Report und wo er die Märkte hinschickt. Plötzlich doch keine Zinssenkung mehr in den USA und Bulle gegen Bär, kommt der Rohstoff-Superzyklus zurück.
Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 11. April um 20.45 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war 10 Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, du hast aktuell eine sehr anstrengende Zeit, hast du mir gerade erzählt.
Das ist so und wenn mich Leute manchmal fragen, Philipp, wann nehmt ihr diese Podcasts überhaupt auf und wo schneidest du dir das raus? Man schneidet sich am späten Abend raus, weil draußen ist die Vegetation voll im Gang. Wir können Zuckerrüben legen. Wer hätte es gedacht, dass das dieses Jahr nochmal möglich ist? Und entsprechend ist sehr viel los draußen.
Ja, dementsprechend haben wir uns heute nichts Zeitsparenderes für dich ausgedacht als ein schönes Bulle gegen Bär, weil heute gab es ja wieder den neuen USDA-Report und da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, was das mit den Preisen in nächster Zeit machen wird.
Genau, und weil jetzt auch die Pflanzen gerade wieder richtig im Wachstum sind, man sich jetzt auch tendenziell wieder vorstellen kann, da wird tatsächlich eine Ernte kommen, was ja mitunter die letzten Monate nicht immer der Fall war, ist natürlich umso wichtiger zu wissen, wo kann es jetzt hingehen, was sind die Argumente und da gibt es ein schönes Battle direkt nach dem Marktupdate.
Marktupdate.
Mativ Weizen schließt auf dem Mai-Termin heute mit 200,50 Euro gegenüber 200 Euro letzten Donnerstag Schlusskurs und Raps auf dem Mai-Termin mit 451,50 Euro gegenüber 437,25 Euro letzten Donnerstag. Wie bereits eben angekündigt, gab es heute einen USDA-Report, der um 18 Uhr unserer Zeit herauskam. Die weltweiten Endbestände für Mais, Weizen und Soja wurden alle leicht niedriger eingeschätzt als im Vormonat. Das bezieht sich alles auf die Ernte oder das Erntejahr 23/24. Die neuen Zahlen 24/25 sind noch nicht raus, kommen erst im nächsten Mai-Report heraus. Allerdings wurden diese Endbestände, von denen ich gerade berichtet habe, die etwas niedriger waren, bei Mais und Soja über den Erwartungen der Analysten und Marktteilnehmer herausgegeben und damit ein etwas bärisches Bild. Bei Mais hat USDA die südafrikanische Ernte um 1,5 Millionen Tonnen reduziert und Argentinien um 1 Million Tonnen. Allerdings beispielsweise in Argentinien schätzt die Rosario Grain Exchange die argentinische Ernte auf 50,5 Millionen Tonnen mittlerweile ein, gegenüber 55 Millionen Tonnen bei USDA und jetzt kommt's, Brasilien wurde gar nicht angefasst, trotz der Tatsache, dass USDA hier erheblich über anderen Schätzungen liegt. Beispielsweise schätzt CONAB die brasilianische Maisernte mit 111 Millionen Tonnen ein, USDA bei 124 und die Sojaernte mit 146,5 Millionen Tonnen gegenüber USDA bei 155 Millionen Tonnen. Das heißt, erhebliche Unterschiede. USDA hat es nicht angefasst und das hat den Markt letztendlich auch enttäuscht. Und was Weizen angeht, sehen wir, dass die Produktion in der EU um 500,000 Tonnen angehoben wurde und Exporte gleichzeitig um 2 Millionen Tonnen reduziert wurden aus der EU. Das passt natürlich zu der aktuellen Exportgeschwindigkeit. Wer wurde erhöht? Ukraine 1,5 Millionen Tonnen, Russland 1 Million Tonnen und Australien auch 500,000 Tonnen. Insgesamt der Welthandel auch leicht erhöht. Da wird als Argumentation genommen, die niedrigen Preise locken jetzt auch mehr Nachfrage. Aber für Europa in dem Bezug natürlich ein etwas bärisches Bild, auch beim Weizen. Soja, da wurden die Ernteschätzungen überhaupt nicht angefasst. Die Endbestände letztendlich auch nur geringfügig verändert. Und somit insgesamt gehen wir aus diesem Report, der wie gesagt nicht der absolut entscheidende ist, weil es noch keinen Ausblick auf die nächste Ernteperiode gibt, aber trotzdem etwas bärisch heraus. Das spiegeln die Märkte wieder. Wir befinden uns eigentlich bei allen Märkten jetzt in einem gewissen Seitwärtstrend, den wir jetzt eher wieder am unteren Ende sehen. Wir haben halt heute wieder 1,7% beim Weizen und etwas auch beim Raps verloren. Und was ist in den physischen Märkten zusätzlich noch los? Naja, da wurde viel über China wieder diskutiert. Es gab Diskussionen, dass und das waren zum Teil bereits alte Neuigkeiten. Wir haben sie in den letzten Wochen auch bereits diskutiert. Getreideimporte aus den USA beispielsweise gecancelt worden. Gleichzeitig wurde dann über die Ukraine gesprochen. Hier teilweise auch darüber diskutiert, wurden die jetzt gecancelt. Allerdings spricht auch viel dafür, dass sie dort zusätzlich gekauft haben. Also weiterhin intransparent, was die chinesischen Einkäufe angeht. Algerien hat sich entschieden, weitere russische Exporteure für ihre Importtender zuzulassen und haben diese registriert. Was heißt das für den Markt? Ja, das gibt das Zeichen, Algerien kauft weiter oder vielleicht sogar noch mehr russisches Getreide, als das bisher eh schon getan hat. Und ansonsten ging natürlich auch die Diskussion um die Qualitätsprobleme russischen Getreides weiter und inwieweit da Exporteure gehemmt werden bei Verschiffung. Die Future-Märkte waren entsprechend volatil in der vergangenen Woche, haben sich Week on Week, also im Wochenvergleich, aber nur wenig bewegt, sind zwischenzeitlich ein bisschen nach oben ausgebrochen, aber es gibt jetzt keinen Aufwärtstrend bisher. Die Maisaussaat in den USA geht nur sehr langsam voran. Das liegt teilweise daran, inwieweit dort Ernteversicherungen dann auch abgeschlossen werden können. Teilweise hat es aber auch relativ viel geregnet. Also in einigen Regionen konnte einfach nicht gesät werden, während es in HRW oder Hard Red Winter, die größte Weizensorte in den USA, mittlerweile ein bisschen mehr im Fokus ist. Da sehen wir, dass die Future-Märkte relativ gesehen auch zu den anderen Weizenmärkten stark waren, also auch angestiegen sind, weil es dort zu trocken ist in den Hauptanbauregionen. Und damit haben wir schon ein paar Argumente geliefert für die Diskussion gleich Bulle gegen Bär. Aber erstmal zu dir, Fabian, was war im Makro los?
Du wurdest schon mal richtig vorgearbeitet für den Deep Dive, was hier jetzt alles wieder so bullisch im Agrarbereich ist. Im Makro ist es so, dass alles wieder im Zeichen der Inflation steht. Wir hatten die wichtigste Wirtschaftszahl unseres aktuellen Lebens, kann man schon fast sagen, worauf wochenlang gewartet wird, wie wird sie sein, die Inflation in den USA höher, niedriger, niedriger, höher. Und sie kam rein mit 3,5%, was höher war als das letzte Mal und was auch über den Erwartungen lag. Und das hat für ordentliche Bewegung in den Märkten gesorgt. Das hat die Aktien erstmal runtergeschickt, haben sich dann wieder ein bisschen erholt, sind Woche auf Woche mehr oder weniger unverändert, bisschen höher. Den Euro-US-Dollar hat es komplett zerbröselt wegen steigendem Dollar. Das ist immer ein toller Gegensatz, ne? Dass die Inflation höher ist und trotzdem wertet die Währung auf, der Dollar. Und den Ölpreis hat es auch zerbröselt, 2% runter auf 84,50. Warum ist das jetzt so, dass die Währung steigt, obwohl die Inflation steigt? Was einfach überhaupt gar keinen Sinn also auf den ersten Blick macht. Naja, Grund ist, es fing damit an, am Freitag gab es auch noch die Non-Farm Payrolls, also die Arbeitsmarktzahlen, die kamen stärker rein als erwartet. Das heißt, old story, der Arbeitsmarkt ist stark, wir wissen es, die Gehälter steigen auch stabil an und so. Das hat Euro-US-Dollar erstmal etwas unverändert gelassen, so eine leichte Tendenz, dass es nach oben ging, weil eben angenommen wird, okay, stärkere Arbeitsmarkt, gleich höhere Inflation. Dann kam am Mittwoch die höhere Inflation rein und dann hat der Markt trotzdem das Gegenteil gemacht, weil innerhalb von wenigen Sekunden die Algos einfach so programmiert waren, wenn die Inflation höher kommt, dann wird erwartet, dass die Fed nicht die Zinsen im Juni das erste Mal senkt und insgesamt dreimal. Und nochmal kleiner Lookback, kleiner Rückblick in den Rückspiegel. Wir haben das Jahr gestartet, da wurde angenommen, dass in jedem einzelnen Fed-Meeting dieses Jahr die Zinsen gesenkt werden. Dann war vor der CPI, der Consumer Price Index, der Inflation, die Erwartung, dass dreimal gesenkt wird, die erste Senkung im Juni. Und die wurde innerhalb von Nanosekunden zerstört. Jetzt wird angenommen, dass nur noch zweimal die Zinsen gesenkt werden, nämlich das erste Mal im September. Und warum wird dieses ganze fast dumme Spiel eigentlich gerade gespielt? Dieses Jahr haben wir Wahlen in den USA. Und die Fed will eins vermeiden, dass sie als politische Behörde wahrgenommen wird, sondern sie will zeigen, dass sie neutral ist, weil sie ja selbst auch nicht weiß, wer wird denn die Wahl gewinnen. Und dementsprechend kann das dann durchaus zu einer härteren Gangart gegenüber der Fed, auch wenn sie natürlich eine unabhängige Notenbank ist und die Rechte der Notenbank sehr stark auch in den amerikanischen Gesetzen verankert sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir es ja bei Trump gesehen, da ist durchaus Druck, den die Regierung auch auf die Fed ausübt. Jedenfalls, was ich sagen will, die Wahl ist im November. Im Juni werden die Zinsen jetzt nicht gesenkt. Das heißt, der nächste Termin ist der September. Der September ist 6 Wochen vor der Wahl. Wenn die Fed 6 Wochen vor der Wahl die Zinsen senkt oder erhöht, aber die Story ist ja jetzt gerade auf Senken, dann wird das mit größter Wahrscheinlichkeit als Wahlhilfe für Biden gewertet. Oder eben, das ist Trumps Perspektive dann, weil er ja immer für niedrige Zinsen ist. Oder Biden wird sagen, hey, das ist Wahlhilfe für Trump, weil ich möchte, dass die Inflation unten ist und möchte hohe Zinsen. Wie auch immer, es können beide recht haben, ist auch egal. Die Fed will in dieses Feuer nicht geraten. Dementsprechend steht jetzt auf einmal so das Szenario im Raum, vielleicht gibt es überhaupt gar keine Zinssenkung bis November. Und das hat dazu geführt, dass die amerikanischen Anleihezinsen ordentlich nach oben gegangen sind. Dementsprechend hat der Euro abgewertet und der Dollar aufgewertet. Also Euro ist Dollar dann nach unten. Dann kam PPI, Producer Prices, auch noch ein bisschen höher rein als erwartet. Und dieses Bild der steigenden Inflation und hochbleibende Zinsen in den USA war perfekt. Was dann noch heute dazu kam, war die EZB, die Zinsen unverändert bei 4% gelassen hat, die mehrfach betont hat, die Inflation kommt weiter runter. Wir sind ja in der Eurozone bei 2,4%. Und die auch Andeutungen gemacht hat, dass sie im Gegensatz zur Fed eben im Juni die Zinsen senken will. Und das hat den Euro-US-Dollar jetzt innerhalb von 2 Tagen von fast 1,09 auf 1,07 runtergeprügelt, was im Volksbereich ein ziemlich starker Move vor allem in dieser kurzen Zeit ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, USA inflationär, EU weiterhin eher deflationäres Umfeld, auch Industrieproduktion natürlich schwach, Einzelhandelsumsätze, die alte Leier, es ändert sich da aktuell, keine große Trendwende in Sicht. Wie sieht es dann in China aus, unserer dritten großen Weltwirtschaftsregion? Da sehen wir die Inflation 0,1%, und zwar nicht pro Monat, sondern wirklich im Vergleich zum Vorjahr. Die Produzentenpreise minus 2,8% konstant fallen. Das heißt, wir haben in China weiterhin dieses deflationäre Umfeld. Wir haben in Europa eine Inflation, die runterkommt, das deflationär ist. Nur in den USA ist der Inflationsdruck weiterhin da. Und das in Summe bringt eine sehr spannende Ausgangssituation für unsere folgende Diskussion. Nämlich am Ende, was heißt das jetzt für die Rohstoffe, wenn die zwei der drei wichtigen Weltwirtschaftsregionen deflationär sind und die wichtigste Volkswirtschaft dieser Welt aktuell eher über Inflation redet als über Deflation?
Deep Dive.
Fabian, du hast eine hervorragende Vorlage gegeben in deinem Schlussstatement des Marktupdates, weil ich hatte mir auch vorher überlegt, Bulle gegen Bär, worüber wollen wir jetzt eigentlich sprechen? Und man könnte natürlich jetzt ausholen, sich über UCA auslassen, aber wenn man sich die aktuellen fundamentalen Daten, was die Agrarmärkte angeht, anschaut, dann muss man ja sagen, es verändert sich aktuell nicht viel. Wir reden im Grunde seit über einem Monat, das stimmt gar nicht, seit über 2 Monaten darüber, dass USDA gegenüber anderen Ernteeinschätzungen in Südamerika weit auseinanderliegen. USDA wesentlich darüber, da ist ein gewisses Potenzial da. Vielleicht schätzt das der Markt oder preist das der Markt bereits ein. Ansonsten Getreide, gerade die Weizenmärkte laufen eigentlich wie auch in den Vorwochen, keine großen Veränderungen. Und
Sie laufen nach unten, meinst du?
Nein, die fundamentalen Faktoren, also die Exporte aus der Schwarzmeerregion laufen weiter, das beeinflusst dann USDA, dass sie die Exporte hochgenommen haben. Also im Grunde, wenn man mal alles zusammenfasst, es läuft aktuell zwar weiterhin in diesem bärischen Mindset, also in diesem bärischen Zyklus, viele Exporte gehen raus aus der Schwarzmeerregion als gedacht, Ernteschätzungen in Südamerika sind wahrscheinlich niedriger, aber wie viel weiß aktuell keiner. Aber insgesamt, es ändert sich jetzt nicht so viel. Mhm. Was sich aber, und das hast du ja auch gerade beschrieben, wo ja schon viel Diskussionen sind und die ich jetzt auch in den letzten 2, 3 Wochen wieder vermehrt gehört habe, ist dieses bullische Rohstoffszenario. Also das allgemein, du hast auch viel darüber gesprochen, Öl hat unheimlich viel Unterstützung gehabt. Das hat politische Gründe sicherlich auch, wie Israel, Iran und so weiter. Aber wir haben letztes Jahr auch viel über diesen Rohstoff-Superzyklus gesprochen und inwieweit das die Agrarmärkte mitnehmen kann. Und jetzt ist doch eigentlich die Frage, sind wir wieder in diesem Rohstoffzyklus und inwieweit kann das Agrarmärkte mitnehmen? Und da vielleicht erst nochmal zu dir, Rohstoff-Superzyklus, wie wahrscheinlich ist das unter den Gegebenheiten, die du gerade dargestellt hast?
Ich glaube, da müssen 2 Dinge zusammenkommen. Erstens, dass wir ein knappes S&D in den Rohstoffen haben und dass wir eine Weltwirtschaft haben, die wächst, was am Ende dazu dann führt, dass Investoren eben massiv in den Rohstoffsektor reingehen, auf steigende Preise wetten. Aber wenn wir uns die Fund Position anschauen, dann ist sie ja mega bearish, weil diese zwei Dinge eben nicht gegeben sind. Wir haben S&Ds, die für ja, alle wichtigen Rohstoffe eigentlich eher bearish ist. Bei Öl hat sich das jetzt vielleicht im ersten, zweiten Quartal geändert. Der Rest des Jahres ist das Öl S&D, also Supply Demand Balance Sheet, ausbalanciert. Das heißt, kein großer Impuls da eigentlich mehr zu erwarten. Wir sehen sie am Ölpreis auch jetzt schon, der jetzt schon wieder runtergekommen ist, aktuell unter $85 pro Barrel, wenn wir uns das amerikanische Öl anschauen. Ja, und dieser große Weltwirtschaftsausschwung, der ist ja auch nicht da. Wenn wir jetzt sehen, dass in China die Inflation schon wieder runterkommt, nachdem sie kurz mal ein bisschen nach oben getickt ist, dann heißt das ja, in China die Nachfrage ist einfach nicht da. Und es ist anscheinend im Industriesektor, im Dienstleistungssektor immer noch Überkapazitäten da, sodass die Unternehmen gezwungen werden, die Preise weniger stark zu erhöhen, beziehungsweise ja, in diesem Fall, es ist ja Deflation vorhanden, das heißt sogar zu senken, was ja ungewöhnliche Zustand auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ist. In Europa, ja, wir krebsen so vor uns hin, es gibt keinen richtigen Impuls, es ist so ein, ja, so ein Abstieg auf Raten, vor allem in Deutschland, wo jetzt ein großes Unternehmen nach dem anderen eben ja, ankündigt, dass sie im Ausland investieren und eben nicht mehr in Deutschland. Das ist in Frankreich nicht anders und das ist in Italien nicht anders. Und ja, Polen profitiert von vielen deutschen Zulieferern, die jetzt eben ins Nachbarland rübergehen, aber auf gesamteuropäischer Ebene sehen wir eben, dass die Unternehmen hier abhauen. Das heißt, die einzige Wachstumsregion, die wir eben haben, aktuell weltweit, das ist die USA. Und die haben natürlich ein gigantisches Government Deficit, also der Staat macht riesig viele Schulden. Das ist einer der Gründe auch, warum der Arbeitsmarkt stark bleibt. Die Hälfte der neu geschaffenen Stellen findet im Regierungssektor statt. Die USA ist ja nicht bekannt als sozialistischer Staat. Aber wenn du dir die Hiring Reports anschaust, dann kommt man auf diesen Eindruck, nachdem jede zweite neue Stelle eben jetzt von der Regierung geschaffen wird. So, das heißt, dieser inflationäre Druck, der wird vor allem eben durch diese Regierung auch geschaffen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann eine Weltregion, die natürlich die wichtigste ist, keine Frage, kann die wirklich das Ruder rumreißen für den gesamten Rohstoffsektor, wenn jede zweite Sojabohne dieser Welt in China verbraucht wird, wenn jede zweite Tonne Eisenerz nach China geht, wenn ein großer Anteil der weltweiten Ölproduktion nach China geht? Da will ich ein großes Fragezeichen dran setzen, dass das wirklich ausreicht, um einen Superzyklus zu starten.
Gut, was China angeht, das höre ich auch so. Ich habe einen Freund, der ist da in der Logistik relativ groß und der erzählte nur davon, wie viel Elektroautos chinesischer Firmen denn aktuell auch in deutschen Häfen ankommen, in Riesenraten, weil dort große Werke sind, die großen Output haben. Und dieser Output muss zum Teil wohl auch nach Europa, weil er dort in China zum Teil nicht nachgefragt ist. Also passt ein bisschen in diese Erwartung, wir sind hier eher am Stagnieren, vielleicht sogar am Schrumpfen. Was machen Zentralbanken in solchen Situationen? Sie senken normalerweise Zinsen. Und dann ist ja die Frage, okay, und die USA, du hast gerade die Erwartung geschildert, im Grunde sollte erstmal gar nichts machen. Aber man könnte sich natürlich gut ein Szenario vorstellen, wo hier in Europa die Zinsen vielleicht gesenkt werden, wo weltweit die Zinsen eher wieder im Senkmodus sind und die USA dann vielleicht auch in diese Spirale mit eintreten, obwohl sie noch wachsen. Und das wird natürlich eine spannende Frage dann sein. Wird die Fed weiterhin so solide sein oder nicht?
Ja, ich denke mal, es ist folgendermaßen. Rohstoffe werden weltweit in Dollar gehandelt. Das heißt, was im Euroraum passiert, ist einfach irrelevant. Was in der chinesischen Währung passiert, es ist einfach irrelevant. Es gibt klar, da gibt es Bemühungen mit Russland, will jetzt in Yuan Öl verkaufen und so. Aber am Ende, wie funktioniert so ein Währungsmarkt? Warum ist der Dollar überhaupt so wichtig? Am Ende willst du ja, wenn du als Zentralbank eine Fremdwährung bekommst, dann hast du dieses Papier nicht einfach rumliegen oder digital auf deinem Konto, sondern du legst es wiederum in Staatsanleihen an. Was du dafür brauchst, ist einen liquiden Staatsanleihenmarkt und der amerikanische Staatsanleihenmarkt ist nun mal der größte und der liquideste Markt der Welt. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass man eine Weltleitwährung von heute auf morgen mal ersetzt. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, es wird alles in Dollar gehandelt und das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und die amerikanische Zentralbank wird die Zinsen so schnell nicht senken, weshalb der Dollar gerade aufwertet. Das ist eindeutig bearish Commodities und das sehen wir ja. Öl ist runter, Weizen ist jetzt auch nochmal runter. Okay, da hat ein bisschen auch der USDA-Report heute.
Naja, Öl ist runter.
Vom Hoch, seit diesem Report.
Vom absoluten Hoch, ja, genau.
Und seit diesem Report, das ist ja das Wichtigste, da kam die Änderung rein. Davor war ja noch, oh, Inflation geht hoch und die Fed wird trotzdem senken. Das war die ganze Story, okay, Inflation geht hoch, die Fed geht runter, dann muss ich jetzt Rohstoffe kaufen. Ja, diese Story hat so einen kleinen Crack jetzt bekommen.
Die hat einen kleinen Crack bekommen, aber gleichzeitig, wenn man sich so den Chart anguckt beim Öl beispielsweise, muss man ja sagen, ja okay, diese Story hat einen kleinen Crack bekommen. Israel, Iran wahrscheinlich noch nicht, OPEC, inwieweit können sie, sag ich mal, ihre Produktionsmengen auch einschränken, noch nicht. Und die Nachfrage Chinas, wir haben zwar gerade auf die Gesamtwirtschaft uns bezogen, aber was die Nachfrage an Commodities anging, war sie ja sehr, sehr solide. Ja, auch da gibt es gerade bei den Agrarrohstoffen einige Fragezeichen, aber diese Story scheint ja noch nicht ganz vorbei zu sein und wir sehen ja keinen steilen Abverkauf beim Öl. Wir sehen hier einen leichten Rückgang.
Nö, das haben wir ja hinter uns. Ist ja das Gleiche wie im Getreidemarkt. Am Ende sind, egal ob du den Gaspreis anschaust, den Ölpreis, den Weizenpreis, das sind insgesamt einfach fallende Märkte die letzten 2 Jahre gewesen. Und wenn du vom Hochpunkt anschaust, wie stark wir da runtergefallen sind, dann kann man das durchaus als Crash bezeichnen. Dass wir jetzt endlos so weitermachen, wird natürlich nicht passieren. Und auch wieder mal spannend, wie gleich das eigentlich in allen Rohstoffen sind. Wir sind jetzt im Weizen an den Produktionskosten. Das Gleiche wird auch im Gasmarkt aktuell behauptet. Und das Gleiche erzählt man auch über die Kohleminen in China, dass die jetzt auch die Produktion senken, weil die Preise eben zu niedrig sind, was gerade den Kohlemarkt auch so ein bisschen ja, in die Bodenbildung schickt. Wird das jetzt sofort eine Rallye auslösen? Nein, dazu braucht es einen wirklichen Nachfrageschub und dazu braucht es vor allem auch niedrige Lagerbestände. Aber egal, in welchen Rohstoff du schaust, die Lagerbestände sind hoch. Und das wird einfach die Rallyes cappen. Deswegen, ich glaube, was das, also natürlich bin ich Bär, ist ja klar, in unserer Bulle gegen Bär-Diskussion bin ich der Meinung, dass die Preise fallen. Aber ich glaube nicht, dass die Preise jetzt von hier nochmal 50% runterfallen, sondern ich glaube eher, es wird so ein Range-Market sein, wo wir immer mal wieder Rallyes sehen, die aber schnell wieder einfach abverkauft werden, einfach weil die Lagerbestände einfach jede Rallye kappen.
Und damit sind wir auch an der Begründung, weshalb sind die Agrarrohstoffe bisher den anderen Rohstoffen nicht gefolgt, weil es war ja durchaus seit Jahresbeginn eine erhebliche Rallye in einigen Rohstoffgruppen, wenn wir uns Metalle angucken, wenn wir uns Energie oder vor allem Öl angucken und die Agrarrohstoffe haben da ja nicht mitgemacht in dem Maße, wir haben uns zwar von den ganz Tiefständen, die wir jetzt gerade im März gesehen hatten, wieder erholt, aber insgesamt natürlich weit zurückliegend. Und warum? Genau wegen der Begründung, die du geliefert hast. Lagerbestände plus das, was ich im Marktupdate gesagt hatte, Exportmöglichkeiten sind weiterhin da in den Regionen, wo das nicht so voll erwartet wurde. Und dann reden wir immer wieder darüber, der Markt handelt Erwartungen. Was wird für die Zukunft ab hier erwartet. Und da ist ja jetzt aus bullischer Perspektive erstmal das Szenario, ja, die Russen werden noch mehr exportieren, hat USDA gerade auch gesagt. Und die Ukrainer können voll aus ihren Häfen pumpen. Ja, das hat USDA jetzt gerade nochmal bestätigt. EU liegt hinterher, genau, das wissen wir. Und das Wetter spielt aktuell für die Märkte noch keine Rolle und USDA hat sich noch nicht mal dazu geäußert. Und vor dem Hintergrund, und dass wir jetzt mittlerweile auch zumindest mal Mitte April stehen, rücken wir natürlich wieder in den Fokus kommender Wettermärkte. Die Pfandpositionen haben sich in diesem Bezug noch nicht massiv geerntet. Beim Weizen schon, beim Weizen leicht verändert, etwas zurückgekauft. Bei den anderen Gütern noch relativ groß. Ist kein neues Argument, ist keins, wodurch wir durch die Decke stoßen, direkt morgen, solange wir keine Neuigkeiten haben. Aber ich würde hier die Märkte auf einem Seitwärtskurs aktuell sehen. Und wir sind nicht zurück in den ganz alten Bärentrends, die wir, sag ich mal, bis März gesehen haben.
Ja, es kommt, würde ich sagen, alles auf den nächsten USDA-Report drauf an. Je nachdem, wie die Erträge dort eingeschätzt werden für die USA, die Flächen wissen wir jetzt durch den Flächenreport letzte Woche. Das wird am Ende halt das nächste, ja, die große Überraschung bringen oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist eine Unsicherheit da, weil eben das erste New Crop S&D mit dem nächsten USDA-Report rauskommt und dort werden wir dann ein bisschen mehr Gewissheit bekommen. Ja, wie sieht es denn eigentlich so aus? Aber nach diesem letzten Flächenreport wurde ja so auch stark angezweifelt, ob diese, waren es 7 Millionen Acre, die angeblich nicht wie in Mais gepflanzt werden, dass die auf einmal doch nicht eben alle weg sind, sondern dass dann am Ende die Entscheidung eben jetzt in diesen Wochen getroffen wird. Und wenn man mal in die USA rüberschaut, die Aussaatbedingungen sind gut, das Wasser ist da. Und da möchte ich einen ganz lustigen oder einen passenden Spruch auf Twitter gelesen, nämlich Plant in Dust, Bins will bust. Also in Staub reingepflanzt und dann werden deine Lager bersten, weil die Ernte eben so gut wird.
Gut, jetzt hat es natürlich gerade geregnet, wie ich gerade meinte, in einigen Aussaatregionen der USA. Das passt nicht zu Staub und Trockenheit. Aber wo es trocken ist, ist ja leider in den HRW-Regionen, also da, wo der Weizen gepflanzt wird. Also der Weizen ist da eher aktuell von der Witterung negativ betroffen. Beim
Mais, stimmt nicht ganz. Wir haben ja jede Woche die Crop-Ratings. Kamen jetzt die ersten zwei Wochen, haben wir jetzt eben die bekommen. 54%, meine ich, war das für einen Weizen overall in den gesamten USA. Das ist das doppelt so hoch wie letztes Jahr gewesen? Das ist auf jeden Fall eine der besten Ratings überhaupt. Das heißt, diese Trockenheit hat sich bisher jetzt noch nicht so negativ bemerkbar gemacht.
Hat sich noch nicht sehr bemerkbar gemacht. Jetzt müssen wir sagen, wir kommen aus einem sehr, sehr trockenen Jahr. Also der Vergleich mit dem letzten Jahr ist jetzt nicht unbedingt der Vergleich mit dem Durchschnitt. Aber nichtsdestotrotz, also stimmt, es sah bisher gut aus. Und ich glaube, deshalb sage ich das über Erwartungen. Was kann denn jetzt kommen? Die Erwartung ist aktuell, es läuft alles gut durch. Und diese Erwartungen können sicherlich nochmal eingeschränkt werden in den kommenden Wochen. Ich bin bei dir, bis Mitte Mai wird es schwierig, es sei denn politisch passiert was. Und das, gut, kann hier keiner so richtig vorhersehen, was da passieren könnte. Aber bis Mitte Mai wird sicherlich schwierig, auf der Basis extreme Rallyes zu sehen. Und da bin ich dabei, Lagerbestände werden auf der Nordhalbkugel immer wieder dazu führen, Rallyes abzuverkaufen. Und wenn man sich die Future-Märkte anguckt, dann laufen die alternativen Futures im Mai aus. Also das heißt, für die USA Ende April ist Schluss mit alternativen Future. Für die Matif heißt Mai, Anfang Mai läuft dann der letzte Future aus. Was bedeutet, im Grunde gucken wir schon auf die neue Ernte und auch das Vermarktungsfenster für die alte Ernte schließt sich natürlich immer mehr, sodass alle Ideen, und das ist eigentlich eine Story, die erzählen wir seit 3 bis 4 Monaten schon, die richtigen Ideen für bullische Szenarien müssen immer auf der neuen Ernte liegen. Die liegen nicht auf der alten.
Ja, und da kommen ja mehrere so Sachen zusammen. Die Exportprobleme in Russland, Aussaatbedingungen schlecht in Europa, Brasilien, Argentinien, wird USDA da endlich mal die Anpassung durchführen oder nicht? Wie geht's
in
weiter?
Russland ist auch tatsächlich relativ trocken. Das wurde bisher noch nicht viel diskutiert. Es gab jetzt auch gerade wieder Regenschauer, gerade in Südrussland, wo es besonders wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz, Bedingungen sind nicht optimal in trotzdem relativ großen Aussaatflächen. Also es schlummert da sicherlich noch einiges an Risiko, wie jedes Jahr, die aber, wie gesagt, erst so ab Mitte Mai eigentlich wirklich gehandelt werden können, wenn sie denn eintreten.
Ja, ich habe mir das mal statistisch angeschaut. Einfach durchschnittliche Jahresperformance des Weizenpreis der letzten 10 Jahre. Leider für mich als Bären, Mitte April bis Ende Mai ist im Durchschnitt eine Zeit, die immer bullisch war. Eben weil alte Erntevermarktung ist mehr oder weniger durch. Dann wird sich auf die neue Ernte konzentriert. USDA Mai kommt raus mit der ersten Schätzung. Dann ist vielleicht die Aussaatbedingungen sind, ich meine, jedes Jahr sind irgendwo auf der Welt die Aussaatbedingungen scheiße. Und genau auf diesen einen Fleck Land wird sich dann konzentriert und der Markt treibt es nach oben. Das heißt, dieses bullische Fenster, also die bullische Hoffnung, dieses Fenster, dem nähern wir uns gerade. Aber was auch wichtig ist, was du gesagt hast, die auslaufenden Future, es muss halt jetzt noch viel alte Ware vermarktet werden. Das wissen wir von den Stock Reports, das wissen wir aus zahlreichen Gesprächen mit Landhändlern. Und dieses Fenster schließt sich auch. Das heißt, es könnte einen Offsetting-Effekt geben zwischen, hey ja, die neue Ernte, alles so bullish, aber gleichzeitig der Landwirt muss halt einfach raus mit der Ware noch, die er bei sich auf dem Hof liegen hat.
Und das spricht sicherlich eher für einen range-bound, also in einer bestimmten Preisspanne gefangenen Preisverlauf in den nächsten paar Wochen. Einfach immer wieder, wenn es mal hochgeht, muss vermarktet werden. Für allzu große Abwärtsbewegungen ist es dann einfach auch so, dass das Risiko immer weiter steigt. Und diese richtigen Risiken werden auf die neue Ernte gehandelt. Und was wir auch häufiger schon gesehen haben, technisch bedingt erstmal, bis das so ein Future ausläuft, bleibt es dann vielleicht auch unter Druck. Und sobald dann nur noch die neue Ernte da ist, future-technisch, dann werden auf einmal Hoffnungen oder auch Risiken eingepreist. Und deshalb, ich habe hier schon noch mein bullisches Sentiment für diese nächsten 2-3 Monate. Aber man muss da sicherlich auch realistisch sein, was hier den nächsten Monat angeht.
Ja, ich meine, mein bearischer Case ist ja ziemlich klar, die Ware muss jetzt raus. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu gierig mit seinem Short wird und dann zu lange wartet, weil sobald die Ware weg ist, gibt es eigentlich nur noch diesen ganzen Bullentraum mit all diesen tollen Wetterproblemen, Exportproblemen und allen möglichen Wettermarkt-News.
Und wenn euch diese Diskussion über die Märkte, kann es hoch oder runter gehen, mal wieder gefallen hat, wir bekommen viel Feedback und danken euch schon mal sehr dafür. Das freut uns sehr, das gibt uns auch so ein bisschen Anhalt, wovon wollt ihr mehr hören, wovon weniger. Und wenn ihr uns helfen wollt, dann ist unsere Währung weiterhin, dass ihr uns teilt, dass wir mehr Zuhörer bekommen. Also seid aktiv, markiert die Glocke bei Spotify, abonniert uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und teilt uns einfach in eurem Status bei Instagram oder bei WhatsApp. Das freut uns sehr, das sehen wir gerne und hält uns hier auch aktiv. Also bis bald.